Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Okay, Got It, dem Retavos Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Regulierung und zwar vor dem Hintergrund von komplexer E-Mail-Kommunikation. Und dazu habe ich mir einen Gast zugeschaltet. Romana Staringer ist bei uns Expertin für sensible Industrien von Banking, Finance ganz allgemein. Und alles, was sonst noch unter Regularien fällt, wie DORA, NIS2 und dergleichen. Hallo Romana.
Hallo Sören, freut mich.
Ich habe mich mit dem Thema natürlich auch eingehend beschäftigt. Und wenn wir jetzt mal am Beispiel von NIS2 uns die entsprechenden Texte durchlesen der Regulierung, dann fällt das zunächst mal auf, dass da von E-Mail eigentlich überhaupt nichts drinsteht. Warum ist das denn trotzdem Thema, wenn du mit Konzernen sprichst?
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich steht in solchen Regulatorien wie von dir jetzt erwähnten NIS2 nicht per se das Schlagwort E-Mail-Kommunikation und es steht auch nicht explizit drinnen, E-Mail-Kommunikation absichern mit. Aber es kommt durchaus raus, nämlich schon, wenn man sich die erste Seite von NIS2 anschaut, nämlich dem Ziel, wofür gibt es denn solche Regulatoren? Und vielleicht gleich ein Appell zu Beginn, so eine Regulatorie auch mal selbst durchzulesen, nicht nur die erste Seite, sondern was für einen auch ganz besonders wichtig ist, sind dann im Artikel 21 die Risikomanagementmaßnahmen im Bereich Cyber Security. Aber das soll nicht heute unser Thema sein, nämlich E-Mail-Kommunikation macht dann einen Sinn, wenn wir uns im Ziel der NIS2 anschauen, worum gibt es die? Nämlich, es geht um die Eindämmung von Bedrohungen für Netz- und Informationssysteme. Das heißt, wir wollen, wenn wir wesentliche Kommunikation absichern müssen, wesentliche Datenaustausche absichern müssen, einen großen Blick auf das Thema, wie kann ich denn Informationen von A nach B sicher übermitteln? Legen. Und da kommt natürlich das Thema E-Mail Security ganz groß raus. Wir haben auch schon kurz über die Risikomanagement-Maßnahmen gesprochen. Da steht auch explizit drinnen, Verfahren und Prozesse im Bereich Kryptographie und wenn notwendig auch Encryption, das heißt Verschlüsselung. Und das ist ja ganz klar. Es geht um den Schutz von diesen Daten, die transportiert werden. Also zum einen die Verschlüsselung der Kommunikation. Und auf der anderen Seite steht auch noch im Ziel drinnen Kontinuität dieser wesentlichen Dienste. Und da kommt natürlich E-Mail-Kontinuität ins Spiel. Das heißt, zum einen verschlüsseln wir und zum anderen schauen wir, was, wenn es doch passiert, bei Vorfällen, dass wir E-Mails doch noch sicher versenden und empfangen können.
Alles klar. Zweites großes Buzzword neben Regulierung unvermeidlich da draußen ist natürlich auch Souveränität. Jetzt wird viel darüber gesprochen, über Souveränität, und du sprichst ja auch mit, wie gesagt, vielen Konzernen in allen Arten von regulierten Branchen. Jetzt hat man so das Gefühl, das Schlagwort ist zwar in aller Munde, aber gleichzeitig sind die Kunden doch noch irgendwie halbwegs zufrieden mit ihren US-Anbietern. Wie nimmst du das denn wahr? Ist das schon wirklich angekommen bei deinen Ansprechpartnern?
Ja, tatsächlich. Und das ist gerade ein sehr aktuelles Thema. Zufriedenheit ist ja das eine und das ist gut und schön. Aber auf der anderen Seite, was bedeutet es denn, wenn man tatsächlich Data Sovereignty tatsächlich für sich im Haus auch durchgehend abbilden möchte? Und da kommt natürlich jetzt eine große Überlegung auf den Tisch. Was tun wir denn mit von dir genannt amerikanischen IT-Dienstleistern? Das ist jetzt nichts, was ad hoc passieren kann, sondern in den Gesprächen, und ich spreche mit Branchen der kritischen Infrastrukturen, da sind das aktuell Rechenbeispiele. Es gibt tatsächlich große Unternehmen in Europa, die aktuell rechnen oder zumindest ein Szenario entwickeln, was es bedeuten würde, rein europäische Dienstleister für diese IT-Dienstleistungen anzubringen. Und da ist aktuell das alles ein Rechenbeispiel, das muss man ganz klar sagen. Rechenbeispiel insofern, dass man aber dann dennoch vereinzelt Prozesse an europäische Dienstleister gezielt vergeben möchte, nämlich kritische, solche, die man mal versucht auszulagern, immer mehr und immer mehr, so dass es wächst, um so zu schauen, dass man da unabhängig wird. Aber das ist alles langfristig.
Genau, der Wille ist da und es wird noch gerechnet, sozusagen. Bleiben wir nochmal kurz bei dem Schlagwort Souveränität. Das ist ja wie bei allen Schlagwörtern durchaus, wird es unterschiedlich aufgefasst und Leute haben ihre eigene unterschiedliche Definition. Jetzt gibt es ja durchaus, auch wenn man sich, bleiben wir bei den US-Providern, wenn man sich die anschaut, die werben mit GDPR-Compliance, also womit sie ja letztendlich eigentlich nur eingestehen, sich an geltendes Recht zu halten. Aber dann geht es natürlich oft weiter. Man mietet sich in europäische, deutsche Rechenzentren ein, deckt sich mit Zertifikaten ein. Wie ist denn so die Definition? Reicht es den Kunden aus, gerade im Kritis-Bereich, oder hat da schon ein Umdenken stattgefunden, man es vielleicht ein bisschen weiterdenken muss, die Definition?
Tatsächlich muss man das weiterdenken, insofern, dass man das Thema Data Sovereignty, also Datenhoheit, mal kurz aufschlüsselt, weil was heißt das eigentlich? Wir haben auf der einen Seite das Thema Cybersicherheit, also Datenschutz, Datensicherheit, das ist ja ganz groß. Das heißt, man lagert Daten in ein Rechenzentrum, wie von dir gerade genannt, und schaut, dass die Daten sicher wo liegen. Das heißt, dass niemand von außen zugreifen kann, von dem man das nicht möchte. Das heißt, Daten können nicht gestohlen werden, kompromittiert werden etc. Auf der anderen Seite haben wir aber die Datenhoheit, das heißt die inhaltliche und rechtliche Herrschaft, Hoheit über einen Datenpool. So, das heißt, ich kann natürlich sicher sein in meiner Datensicherheit, wenn ich das in einem Rechenzentrum gut abgesichert habe, kann aber gleichzeitig die Datenhoheit verlieren, wenn ausländische Behörden darauf zugreifen können. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, das Thema wird sehr brisant und groß und kommt natürlich darauf an, wo liegen denn die Daten, wer kann darauf zugreifen und nicht. Und da gilt es, an der Stellschraube zu drehen.
Jetzt haben wir viel über Technik gesprochen. Jetzt, wenn wir in Regulierungen schauen, ist natürlich, und da ist man ja im Dachraum, in dem du ja auch vorrangig tätig bist, ja schon einiges gewohnt. Es wird ja gerne reportet und berichtet und das wird mit den Regulierungen ja auch nicht besser. Wie ist denn da der Zusammenhang jetzt gerade mit den aktuellen Regularien, wie in einer NIS 2, einer DORA? Wie kann IT denn da helfen oder auch ein Provider helfen, diese Reporting-Audit-Pflichten zu erfüllen?
Also bei DORA an sich geht es ja tatsächlich um Finanzdienstleister jeglicher Art. NIS 2 sieht ja alle kritischen Infrastrukturen mit ein, aber Grunde genommen haben wir alle das Gleiche, die gleiche Anforderung. Wem gehören denn Daten und wer hat die Verantwortung über diese Daten? Und wenn ich als Unternehmen IT-Dienstleistungen auslagere oder einen Dienstleister beauftrage, diese Daten zu speichern, zu prozessieren, was auch immer, dann gehört mir die Verantwortung als Unternehmen zu schauen, was passiert denn da genau. Das heißt, Auditpflichten habe ich, da habe ich Reportingpflichten. Und da macht es natürlich Sinn, wie bei einer Retarus im E-Mail-Security oder E-Mail-Versandthema, dass wir ganz granular reinschauen können und transparent machen können, was ist denn mit jeder E-Mail ganz genau passiert, sodass ich im Falle des Falles für den Gesetzgeber oder für wen auch immer einen Beleg habe, das ist passiert, das war gut, das ist eventuell nicht gut gelaufen. Und so sichere ich mich als Unternehmen ab, was das Thema Berichtspflichten betrifft. Das große Thema Audit darüber ohnehin, das hatten wir ohnehin auch schon immer. Aber besonders so Reporting-Funktionalitäten unterstützen, Rechenschaft gegenüber denjenigen abgeben zu können, die sie danach brauchen. Also so viel es Sinn macht, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
Jetzt haben wir schon zwei Schlagwörter abgehakt. Eine dritte habe ich noch auf meiner Liste. Ein drittes Buzzword, was wir natürlich bei der Gelegenheit auch noch auf jeden Fall streifen sollten. Das Thema AI, künstliche Intelligenz. Jetzt ist da auch kein Geheimnis, dass da natürlich auch viele Dinge sich in den USA abspielen. Hast du den Eindruck, dass sich Kunden da irgendwie Angst haben, etwas zu verbauen, wenn sie dann sich sozusagen, ja, zumindest gefühlt limitieren auf europäische Anbieter? Oder wie ist so die Einstellung gerade in deinen Branchen zu dem Thema?
Naja, AI ist doch hier in aller Munde. Das ist ebenfalls gerade ein sehr brisantes Thema, das uns noch ganz, ganz lange begleiten wird. Wir stehen da gerade am Anfang, wesentliche Prozesse auch mit AI abzubilden. was natürlich da ganz groß das Thema ist, wie compliant ist das denn? Was passiert denn da? Wo gehen denn die Daten hin? Wie lernen diese Daten? Wo lernen wir diese Daten an? Wie passiert denn dieses Training? Und da ist natürlich die AI-Strategie von Vorteil, wenn man sich denn schon eine ausgemacht hat, nämlich, dass man AI dann einsetzt, wenn es Mehrwert bildet. Nicht zu viel, auch hier nicht zu viel, aber wenn man AI als Wettbewerbsfaktor einsetzen möchte, dann von Anfang an compliant, datenhoheitlich und sicher darstellen. So wie wir das in einem E-Mail-Security-Topic sehen, nämlich bei der Retaros in der AI-Strategie, dort, wo es Sinn macht und dann auch nur in den eigenen Rechenzentren und auch nur in der eigenen Infrastruktur. Weil was wir natürlich nicht wollen, ist, dass solche Daten zu Testzwecken irgendwo anders landen, wo man das nicht möchte. Und das macht dann keinen Sinn. Aber ja, das müssen wir einfach mitnehmen, damit müssen wir leben, damit müssen wir lernen und das auch als wesentlichen Vorteil und Mehrwert sehen.
Verstanden. Oder um es mit dem Titel unseres Podcasts zu sagen, okay, got it. Und damit wären wir nämlich auch schon am Ende. Danke für deine Zeit. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen an die Zuhörer und Zuschauer, sollte das Ihre erste Folge gewesen sein und Sie an mehr hiervon interessiert sind, dann abonnieren Sie uns gerne auf den üblichen Kanälen Spotify, Apple, YouTube oder auch direkt alle bisherigen und auch zukünftigen Folgen auf unserer Homepage retaros.com/de/podcast. Da finden Sie nochmal die gesammelten Werke. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.